undone.
Hi. Bevor es losgeht, folgender Hinweis. In diesem Podcast werden psychische Erkrankungen und sexualisierte Gewalt thematisiert. Geteiltes Leid ist eine Produktion von Undone. Mit besonderem Dank an Arbeit und Leben Thüringen für die Unterstützung. Das hier ist die dritte Episode. Falls ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, fangt am besten da an.
Der Zug ist wieder ausgefallen, den Sie mir da genannt haben, ne?
Also, der...
Unglaublich.
An einem Nachmittag im Juni sitzen Georg und ich in einem silbernen Kombi. Das Auto gehört einem Mann, der sich während unserer Recherche bei uns gemeldet hat. Er heißt Michael Bartel und er holt uns von einer U-Bahn-Station ab. Denn in dem Bonner Vorort, in dem er lebt, fahren gerade keine Züge.
Also der Regionalexpress hält nicht.
Wir hoffen, Sie haben dann heute Abend nicht mehr so viel vor, oder?
Eigentlich nur noch Fußball gucken.
Das habe ich gefürchtet, dass wir Ihnen jetzt in Ihre Fußballpläne reinfunken.
Deutschland ist gerade im EM-Fieber. In 2 Stunden spielt die Nationalmannschaft gegen Ungarn. Das Spiel wird Bartel verpassen. Denn unser Gespräch, das wird deutlich länger dauern. Bartels Leben ist schon immer eng mit der Kirche verwoben.
Ich war im Chor, ich ging einmal in der Woche noch zu einer Abendpredigt und sonntags war morgens und nachmittags. Also ich war eigentlich voll eingespannt, hatte dadurch auch keine anderen Freunde, Kontakte. Ne?
Er ist mittlerweile 77 Jahre alt und Opa von 13 Enkelkindern. Und auch heute noch ist er ein sehr leidenschaftlicher Christ.
Und Sie werden nachher noch eine Bibel bekommen von mir.
Michael Bartel hätte nichts dagegen, dass wir seinen richtigen Namen nennen. Aber es geht auch um seinen Sohn. Und dessen Identität müssen wir schützen. Daher nennen wir Bartels Sohn einfach Thomas.
Das war immer ein schwieriges Verhältnis. Er war sehr eigen. Und dann irgendwann hat er sich da richtig losgelöst, so hart losgelöst.
Da ist Thomas noch ein Teenager. Sein Vater hat das Gefühl, dass er nicht wirklich an ihn rankommt. Aber gut, das sagen viele Eltern über ihre Kinder in der Pubertät.
Als er sein Abitur hatte, hat er auch gesagt, ich ziehe es aus und komme nie mehr wieder zurück. War also echt ziemlich hart. Er kam dann zwar immer mal wieder zu Besuch her, aber er wohnte nie mehr hier.
Heute ist Thomas Mitte 40. Er lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern nicht weit von seinem Vater. Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden, das ist geblieben. Auch als Thomas längst erwachsen ist. Aber es gibt eine Sache, die haben die beiden gemeinsam und die verbindet sie. Michael Bartel und sein Sohn teilen den festen Glauben an Gott und die Bibel.
Wir gehörten damals beide zur Freien Evangelischen Gemeinde hier in Bonn. Das ist eine ziemlich große Gemeinde.
Diese Gemeinde ist für Michael Bartel und seinen Sohn wie eine erweiterte Familie.
Wir hatten auch 3 Gottesdienste sonntags, einen um 9 Uhr, einen um 11 Uhr und abends noch einen um 19 Uhr. Und ich ging in den 9 Uhr Gottesdienst und der Familiengottesdienst war der um 11 Uhr. Da kam dann mit seiner Familie. Und in der Zeit zwischen 10 und 11 war immer so ein bisschen Kaffeetrinkenzeit.
Das ist im September 2019, also ein halbes Jahr, bevor die Covid-Pandemie Deutschland erreicht.
Und ich wartete dann auch immer, bis er mit seinen Kindern kam, um die Kinder auch wiederzusehen. Die Kinder, die mochten mich alle sehr. Also das war ein recht inniges Verhältnis mit seinen Kindern. Er kam und sagte, Papa, ich muss mit dir reden. Und das klang diesmal etwas ungewöhnlich ernst. Und er sagte, ich soll mal rausgehen auf die Straße. Ja. Und dann sagte er draußen, Papa, ich bin in einer Psychotherapie. Und da ist es heute möglich, dass meine Erinnerungen aus frühester Kindheit wieder wachruft.
Thomas erzählt seinem Vater, er habe in dieser Psychotherapie etwas Erschütterndes erfahren.
Dann schaut er mich an, fällt dir etwas ein. Sag ich, nee, fällt mir nichts ein. Fällt dir nichts ein, was damals war in den ersten 2, 3 Jahren? Sag ich, nee. War eigentlich alles gut, alles okay. Dass du mich mit 2 Jahren nachts aus dem Bett geholt hast, ausgezogen hast, verhauen hast und dann wieder ins Bett gelegt hast? Was soll denn das? Ja, ich weiß es genau. Sag ich, nee. Das habe ich nie getan. Nee.
So 100% sicher scheint sich Thomas nicht zu sein in seinem Verdacht. Er fragt seinen Vater, ob das bei jemand anders gewesen sein kann.
Sag ich, bei wem? Du hast mal bei den Omas geschlafen, einmal bei der Tante. Aber die haben doch sowas nicht gemacht. Ich weiß es genau. Das ist passiert.
Die beiden überlegen noch hin und her, was, wo und vor allem durch wen passiert sein könnte.
Und ich habe das einfach erstmal abgenommen, dass die Psychologen heute in der Lage sind, Erinnerungen wachzurufen. Weil er sagt das auch von Überzeugung. Und er sagt dann auch, ich weiß noch, das war in einem Keller und da hing noch eine Birne von der Decke.
Michael Bartel weiß nicht, wo dieser Keller gewesen sein soll. Er kann sich jedenfalls nicht an einen Keller mit einer nackten Glühbirne an der Decke erinnern. Aber dann fängt auch schon der Gottesdienst an.
War es eigentlich Zeit, jetzt zum Gottesdienst zu gehen, und er ließ mich dann stehen mit den Worten. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und ging dann weg. Ich war fix und fertig.
Ich bin Olga Herschel. Ich bin Journalistin und Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von Andern. Das ist Geteiltes Leid. Episode 3. Satanic Panic. Michael Bartel fährt nach dem Vorwurf seines Sohnes nach Hause, setzt sich an seinen Computer und schreibt eine E-Mail an Thomas.
Dass mir leid tut, was ich alles falsch gemacht habe in der Erziehung. Dass ich ihn noch ein paar Mal, wenn er mich so provoziert hat, geschlagen habe. Das tut mir sehr leid und ich bitte ihn um Vergebung. Aber das, was er mir vorwirft, das habe ich nicht getan. Dann schreibt er zurück. Es geht hier nicht um meine Ohrfeige oder sowas. Es geht hier um knallharten Missbrauch.
Michael Bartel schreibt noch viele verzweifelte E-Mails an seinen Sohn. Beteuert, dass er nichts von dem, was er ihm vorwirft, getan hat. Aber für Thomas steht fest, dass die Erinnerungen, die er durch seine Therapie wiedergewonnen hat, dass die aus seiner Kindheit stammen. Und dass der Täter in diesen Szenen sein Vater sein muss.
Und dann hat er mir irgendwann den Kontakt verboten, auch mit seinen Kindern. Ja.
Im Frühjahr 2020 ist Michael Bartel schon seit Monaten vom Leben seines Sohnes und seinen Enkelkindern abgeschnitten. Draußen häufen sich die Covid-Fälle. Keiner weiß, wohin die Reise mit diesem Virus geht. Nur das Drinnenbleiben schützt. Und Bartel verbringt jeden Tag zu Hause. Allein.
Mein Pastor rief mich an. Wie kommst du denn so allein zurecht? Das ist Corona. Sag ich, ja, ich komme zurecht. Ja, deine Kinder helfen dir ja bestimmt. Die wohnen ja nicht weit weg von dir. Und dann sagte ich, nee, im Moment habe ich keinen Kontakt mehr mit meinen Kindern hier in Bonn. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Sagte, ja, ich habe so was Leuten gehört. Okay, willst du mir das mal erzählen? Und dann hatte ich Vertrauen zu ihm und erzählte ihm das.
Der Pastor verspricht, mit der Frau des Sohnes zu sprechen.
Ich dachte, er wird jetzt helfen, dafür zu werben, dass ich sowas nicht getan habe.
Einige Monate nach dem Telefonat mit dem Pastor erhält Bartel dann einen Brief.
Von der Gemeinde, dass man mir verbietet, Veranstaltungen zu besuchen, an denen mein Sohn teilnehmen könnte. Ich könnte nur den 9 Uhr Gottesdienst besuchen. Sonst nichts mehr. Also praktisch Hausverbot.
Mit so einem Brief hat Bartel nie gerechnet. Sein ganzes Leben ist ja in dieser Gemeinde verankert. Er ist mit vielen Menschen dort befreundet. Mit manchen schon fast sein halbes Leben.
Es tut weh. Ich fühlte mich sehr wohl in der Gemeinde. Ich fühlte mich sehr, sehr wohl.
Michael Bartel sieht nicht, wie er die Gemeindeleitung noch umstimmen kann oder was er überhaupt anderes tun könnte, als sich zu fügen. Er hält sich an die Anweisung und besucht ab da nur noch strikt den frühen Gottesdienst. Einmal jedoch, da unterhält er sich nach dem 9 Uhr Gottesdienst länger als geplant mit ein paar Mitgliedern der Gemeinde.
Und es wurde dann fast 11 Uhr und dann kam mit seiner Familie an zum Gottesdienst und sie sahen mich wieder. Und in Panik stellt seine ganze Familie an die Wand, an die Hauswand, an die Hausmauer von der Gemeinde, damit sie mich nicht angucken müssen. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Was ist denn das?
Was genau der knallharte Missbrauch gewesen sein soll, das hat Thomas seinem Vater nie gesagt.
Inzwischen weiß ich, dass es da diese satanistischen Gedanken gibt, dass wir Täter in der Lage sind, unsere Opfer mit den Augen in eine andere Persönlichkeit zu transformieren oder wie auch immer. Dass die hinterher nicht mehr wissen, was sie getan, was geschehen ist. Habe ich erst hinterher erfahren.
An dieser Stelle wird es seltsam, denn viele Namen, die wir bei Leonies Geschichte gehört haben, begegnen uns auch hier wieder. Da ist zum Beispiel die Freikirche in Bonn, zu der Michael Bartel gehört. Es ist dieselbe, die Leonie unter ihre Fittiche nimmt. Der Pastor, der Bartel anweist, nur noch den Frühgottesdienst aufzusuchen, das ist derselbe Pastor, der Leonie tauft. Im Garten mit den Kletterrosen an der Hauswand. Als sie so untergewichtig ist, dass sie nicht mehr ohne Hilfe sitzen kann. Und die Traumatherapeutin, die Bartels Sohn geholfen hat, an die verschütteten Kindheitserinnerungen ranzukommen,
die Frau Dr. Alba Bialas hat in unserer Gemeinde einen unglaublich guten Ruf,
ist die, die Leonie die starken Beruhigungsmittel verschreibt. Michael Bartels Sohn ist auch heute noch, seit über 5 Jahren also, in Behandlung bei Angelika Albach-Bialas. Was die beiden außerdem verbindet: Leonie lebt mit 27 seit über 2 Jahren in einem Pflegeheim. Und auch Thomas wird wohl nie wieder arbeiten können. Gerade bemüht er sich um eine Frührente. Michael Bartel erzählt uns im Gespräch von noch einer Person, deren Name in unserer letzten Episode gefallen ist.
In unserer Gemeinde ist eine Frau Dr. Eva, Dr. Eva, wie heißt sie noch?
Mit L.
Lauer. Lauer.
Frau von Lübcke.
Ja, die arbeitet mit der Frau Eibach da irgendwie zusammen.
Eva Lauer von Lübcke. Sie war Leonies enge Vertraute in Bonn.
Ich habe sie noch mal gesehen in der Gemeinde, sie saß sie hinten. Und mir war aufgefallen, dass sie mich fixiert. Dass sie mich immer anguckt. Ich konnte das nicht einordnen. Die Art, wie sie mich da anblickte. Ja, also jedenfalls jetzt so im Nachhinein denke ich dann, sie war informiert und deswegen war ihr Blick zu mir so seltsam.
Für alle Nicht-Ortskundigen, vom Ostbahnhof braucht man eine halbe Stunde zu Fuß in unser Andan-Aufnahmestudio in Berlin-Kreuzberg. Draußen glüht seit Wochen der Asphalt und Eva Lauer von Lübcke hat einen großen, schweren Reisekoffer dabei. Sie trägt ein schwarzes, ärmelloses Top und sieht aus, als hätte sie sich gerade für den Ironman aufgewärmt.
Okay, also unsere Stiftung hat momentan einen recht sperrigen Namen. Das ist eben um Überlebende von organisierter, sexualisierter Ausbeutung geht, um Betroffene auch von ritueller Gewalt.
Die Stiftung, die Eva Lauer von Lübcke leitet, heißt Emanuel-Stiftung. Wir wollen von ihr wissen, worum es in ihrer Stiftungsarbeit geht. Es ist nämlich gar nicht so klar, was rituelle Gewalt eigentlich sein soll. Das Thema löst seit Jahrzehnten Debatten aus, sowohl in den Medien als auch unter Fachleuten in der Medizin, Psychologie und Justiz.
Wie gesagt, das ist ein schillernder Begriff, ein schwieriger Begriff, weil er eben in der Vergangenheit immer wieder auch gleichgesetzt wurde mit Satanismus. Ganz schwieriges Feld, wo ich eindeutig dazu sagen würde, wir wissen, dass es auch Fälle davon gibt, aber es gibt eben auch sehr vieles nicht bewiesen in dem Bereich.
Eva Lauer von Lübcke ist Juristin und Traumafachbegleiterin. Und sie ist Lobbyistin. So bezeichnet sie sich selbst. Sie setzt sich für Opfer von sexualisierter, organisierter Ausbeutung ein. Das Gespräch mit Lauer von Lübcke, das dreht sich sehr lange um Begriffe.
Und der andere schwierige Begriff in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht der sogenannten Programmierung oder dass da eine sogenannte Mind Control ausgeübt wird. Auch das finde ich einen hochproblematischen Begriff. Ist nicht der einzige, also rituell ist nicht der einzige schwierige Begriff.
Den empfinde ich tatsächlich als sehr problematisch.
Das ist natürlich eine Thematik, die schwierig ist.
Das ist ein schwieriger Bereich.
Also das ganze Thema der Dissoziation spielt da mit rein, der Traumafolgestörung, aber auch der Manipulation. Ne? Schwieriges Thema.
Alles, wirklich alles an ritueller Gewalt scheint heikel zu sein. Und dadurch bleibt vieles im Gespräch mit Lauer von Lübcke sehr schwammig. Aber es gibt einen Fall von ritueller Gewalt, der ist sehr konkret. Und den hat Lauer von Lübcke aus nächster Nähe erlebt. Leonie. In einem psychiatrischen Gutachten über Leonie, das während ihrer Zeit in Bonn erstellt wurde, steht: Der Vermieter und andere Bekannte im Umfeld von Leonie hätten gegenüber der Polizei ausgesagt, die Eltern seien gefährlich, hätten Leonie sexuell missbraucht und gehörten einer satanischen Vereinigung an. Eine besondere Vertrauensperson im Bonner Raum sei Frau Dr. Lauer von Lübcke. Gegenüber der Gutachterin gibt Leonie an, über Lauer von Lübcke nach Bonn gekommen zu sein.
Sie meinten ja immer wieder, es ist so wichtig, dass wir da hingucken zu den Betroffenen. Und das würden wir auch gerne machen. Und wir würden uns das wünschen, vielleicht mit Ihnen auch, also soweit es Ihnen möglich ist, vielleicht über einen konkreteren Fall zu sprechen.
Das Interview mit Lauer von Lübcke führe ich mit meinem Kollegen Sören Musial. Er hat den Großteil dieses Podcasts recherchiert und auf der Homepage der Emanuel-Stiftung eine besondere Zeichnung gefunden. Man sieht darauf ein kleines Mädchen in einem Kleid. Es sitzt auf einem Stuhl und wird vom Licht angestrahlt. Und vor ihr, da sieht man drei Schatten. Beim Betrachten versteht man, drei Personen haben sich bedrohlich vor dem Mädchen aufgebaut. Dieses Bild stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von Leonie. Und wir legen es Lauer von Lübcke vor.
Vielleicht können wir, soweit das irgendwie anonym geht, mal... Vielleicht können Sie uns da was dazu erzählen.
Also sehe ich mich jetzt nicht in der Lage dazu, die Bilder zu kommentieren. Weil das sind Bilder von Menschen, die so eine Geschichte berichtet haben. Oder auch Texte von solchen Menschen. Und das, glaube ich, also verbietet sich, wenn ich da jetzt meine Wertung dazu oder meine Gedanken oder meine Informationen, die ich vielleicht dazu hätte, dazu abzugeben.
Ist es denn ein Bild, das Sie erkennen, also das Sie in der Person zuordnen können?
Ich kenne die Bilder, die bei uns auf der Seite sind, ja.
Ah, ja.
Wir kennen den Fall dieser Person. Mhm. Und wir fragen uns, was ist da passiert?
Ich kann da zu dem Fall gar nichts sagen. Und ich werde auch zu dem Fall nichts sagen, weil ich nicht zu solchen Fällen Stellung nehmen möchte. Mhm. Wie gesagt, ich habe Sachen zur Verfügung gestellt bekommen, von Menschen fand, die ich sehr eindrücklich finde. Ich kann damit natürlich weder beweisen, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, das jetzt auf irgendeiner Sache beruht, mhm, die gewesen ist oder nicht gewesen ist oder wer da ist oder was auch immer. Also ich kommentiere das nicht.
Mhm. Aber also Sie hatten ja durchaus eine enge Beziehung zu der Person.
Wie gesagt, ich möchte dazu keine Stellung nehmen.
Das Bild, das Leonie gezeichnet hat, das ist nach unserem Gespräch von der Stiftungs-Homepage verschwunden. Das Interview mit Lauer von Lübcke bleibt unbefriedigend. Nicht, weil sie sich weigert, über Leonie zu sprechen. Das war ziemlich erwartbar. Sondern weil selbst ihre Antworten zu ritueller Gewalt sich wie ein Schlagwortslalom anhören. Sie versucht, möglichst alles zu nennen, aber auch möglichst viel in der Schwebe zu lassen. Und so ähnlich geht es uns bei einer anderen Expertin für rituelle Gewalt.
Es ist nicht günstig, über diesen Begriff jetzt zu viel abzuwickeln, weil der so stark, ähnlich wie eben rituelle Gewalt in dieser falsch verstandenen Form, sehr, sehr stark fokussiert auf Satanismus.
Das ist Silke Garleitner. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Sozialarbeit. Garleitner ist ehrenamtlich bei einer der wichtigsten Institutionen aktiv, wenn es um rituelle Gewalt geht. Der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz UKASK. Auf das Unabhängig legt die UKASK großen Wert. Formal ist sie dem Familienministerium unterstellt und von dort bekommt sie auch ihr Geld. Trotzdem ist sie nicht weisungsgebunden. Garleitner ist seit 2022 Mitglied der UKASK. Und rituelle Gewalt ist einer ihrer Schwerpunkte dort.
Es war einfach relativ schnell deutlich, dass eine ganze Reihe von Anhörungen in dem Bereich aufgetaucht sind. Das heißt, Betroffene haben sich mit dem Anliegen spezifisch auch ritueller Gewalt bei uns gemeldet.
Das heißt, wenn Garleitner über rituelle Gewalt spricht, dann klingt das zum Verwechseln ähnlich mit dem, was Laura von Lübcke sagt.
Da gibt es ja zum Beispiel ein Problem. Rituelle Gewalt wird häufig sehr verengt auf satanistische Gewalt verwendet. Und das entspricht eigentlich gar nicht dem breiten Spektrum der uns berichteten Taten.
Auch Garleitner macht Schlagwortslalom. Hier zum Beispiel zum Begriff Mind Control.
Und wir verwenden diesen Begriff tatsächlich auch jetzt eigentlich sehr, sehr selten. Das hat damit zu tun, dass es eigentlich fast sinnvoller ist, insgesamt von Manipulationstechniken zu sprechen.
Also das war nicht immer so. Als Garleitner 2022 ihr Amt bei der UKASK antritt, gibt sie ein Interview, das auf der Website der Kommission erscheint. Dort sagt sie noch, im Bereich ritueller und organisierter sexueller Gewalt fänden wir das allergrößte Machtverhältnis. Unter anderem Mind-Control-Phänomene. Nach unserem Interview verschwindet dieser Satz von der Homepage. Genau wie bei Laura von Lübcke bleibt auch bei Garleitner vieles sehr vage. Nur bei einer Sache. Da sind sie erstaunlich konkret. Sie nennen immer wieder eine Zahl.
Also zum Beispiel Mitte 2023 haben 118 Betroffene von über 2000 Meldungen, das sind ungefähr 5%, haben sich sozusagen mit dem spezifischen Anliegen von ritueller Gewalt gemeldet und uns ihre Geschichten anvertraut und haben sozusagen in ihrer Biografie diese rituellen Gewaltformen benannt.
Diese 5%, die tauchen immer wieder auf.
Und auch wenn man mal sich die Antragsstellungen beim Fonds anschaut, dann sieht es auch so aus, dass 5% aller Anträge mit diesem Thema eingegangen sind. Das entspricht ja unserem Verhältnis auch ungefähr.
Das sagt Garleitner. Und Laura von Lübcke?
Zum Beispiel beim Fonds sexueller Missbrauch ist es so, da gibt es schon sehr lange, nicht ganz von Anfang an, aber ich glaube schon sehr lange, die Möglichkeit anzukreuzen, im Fragebogen, ob man eine solche Gewaltform erlebt hat.
Seit 2013 gibt es diese Möglichkeit.
Und die Zahlen dort sind eigentlich ziemlich gleichbleibend immer bei 5% gewesen.
An sich ist es ja normal, wenn Expertinnen ähnliche Zahlen nennen. Und dann sind sich Fachleute eben einig, weil die Forschung immer wieder ähnliche Ergebnisse zutage fördert. Bei ritueller Gewalt ist das aber doch erstaunlich, wenn die Fachwelt doch so große Mühe hat, sich darauf zu einigen, was rituelle Gewalt überhaupt sein soll.
Unter den Zweiäugigen. Hier ist das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
Am 8. September 2023, da erscheint eine Folge des ZDF-Magazin Royal. Was kurz darauf folgt, ist ein mittelgroßer Medienskandal.
Ich will mich thematisch auch mal ein bisschen erholen. Ich brauche mal was Entspanntes, was Leichtes irgendwie zur Abwechslung. Und darum sprechen wir heute im ZDF-Magazin Royal über rituelle Gewalt durch satanistische Geheimzirkel.
Böhmermann verkleidet sich zwischendurch als Teufel, weil, klar, Satanismus.
Keine bewusste Erinnerung. Also könnten wir theoretisch alle betroffen sein und uns einfach nicht erinnern. Oh Gott, wie unheimlich ist das denn bitte, ey, Satanisten, was die alles können.
Diese eine Sendung, die ist nicht mehr in der Mediathek. Das ZDF hat sie depubliziert, also gelöscht. Denn kurz nach der Ausstrahlung der Sendung gehen mehrere Programmbeschwerden beim ZDF-Fernsehrat ein. Und eine davon kommt von der UKASK.
Wir haben natürlich den Ausschnitt der Realität vor uns, wo Betroffene bei uns anlanden und Fachkräfte bei uns anlanden. Und wir können auf jeden Fall beobachten, dass für die Betroffenen diese Böhmermann-Sendung eine wirklich sehr vernichtende Wirkung gehabt hat.
Garleitner erklärt, dass Betroffene sich massiv angegriffen fühlten, weil
Erinnerungen, die sie haben oder Berichte, die sie gemacht haben oder bestimmte Aussagen, die sie gemacht haben, angezweifelt werden und ihnen sozusagen die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird.
Böhmermann übt in seiner Sendung Kritik an der Erzählung über rituelle Gewalt. Berechtigte Kritik. Zum Beispiel, dass es keine Belege für sowas wie Mind Control gibt. Grundsätzlich bedeutet eine im Fernsehrat angenommene Programmbeschwerde nicht automatisch, dass das ZDF die Sendung löschen muss. Trotzdem entscheidet das ZDF genau das. Konkrete Gründe für die Löschung nennt der Sender dafür nicht. Auch inhaltliche Mängel an der Sendung kann oder will das ZDF nicht nennen. Stattdessen nur der Verweis auf den Fernsehrat. Und dann erfahren wir während unserer Recherche, das ZDF-Magazin Royal arbeitet an einer neuen Folge über rituelle Gewalt. Eigentlich, hören wir, soll sie Anfang November 2024 erscheinen, also fast zeitgleich mit diesem Podcast. 8 Tage vor der Aufzeichnung der Sendung gehen alle Beteiligten von einer Veröffentlichung aus. Doch dann? Nichts. Stattdessen eine Sendung über Rückgrat und darüber, dass es den Öffentlich-Rechtlichen daran fehle. Zwinker-Smiley. Das Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld, die zuständige Produktionsfirma hinter dem ZDF-Magazin Royal, will sich uns gegenüber nicht äußern, wieso die Sendung am Ende doch nicht zustande kommt. Stattdessen verweist sie uns ans ZDF. Doch da sagt man uns nur, es komme eben vor, dass nicht alle Ideen umgesetzt würden. Weshalb die Idee nicht umgesetzt wurde, fragen wir. Und wer das entschieden hat? Man habe der Antwort nichts hinzuzufügen.
Das finde ich erschreckend.
Das ist Andreas Mokros. Er leitet an der Fernuni Hagen die Fakultät der Psychologie und den Fachbereich Rechtspsychologie. Und Mokros findet die Programmbeschwerde der UKASK und den offensichtlichen Erfolg, wir haben es gehört, erschreckend.
Also wenn es auf dem Wege gelingt, so perfide den Dreck vor der eigenen Tür wegzupusten, indem man mit so einer süßlichen Art und Weise sagt, ja, da müssen wir wirklich Verständnis mit den Betroffenen haben und das kann man doch nicht satirisch aufarbeiten, das ist ja schrecklich.
Normalerweise sprechen WissenschaftlerInnen ziemlich abwägend und sachlich, vor allem in ihren Publikationen. Beim Thema rituelle Gewalt, da ist der Ton jedoch mittlerweile ungewöhnlich scharf. Im Frühjahr 2024 tut sich Mokros mit 11 ProfessorInnen der Rechts- und Sozialpsychologie aus ganz Deutschland zusammen. Die ProfessorInnen veröffentlichen eine Stellungnahme in einer Fachzeitschrift und kritisieren darin vor allem eine bestimmte Arbeitsgruppe. Ein Team, das am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf forscht, kurz UKE.
In deren Augen bin ich eh irgendwie ein wadenbeißerischer Bösewicht, der den allen irgendwie die Karrieren kaputt machen will. Mir geht es eigentlich wirklich nur um die Sache. Also ich finde es ein Skandal, dass sowas im 21. Jahrhundert publiziert wird.
Sowas. Damit meint Mokros Studien dieses UKE-Teams. Die AutorInnen berichten darin von gezielten Persönlichkeitsspaltungen und Programmierungen von Opfern, zum Beispiel auf Suizid. Mokros kritisiert unter anderem, dass das UKE-Team die Aussagen der Betroffenen unkritisch als Realität abbildet.
Und aus psychologischer Sicht erscheint wesentlich plausibler, dass es sich hier um die Folgen von Suggestion handelt, dass also durch einen längerwierigen Prozess von Gesprächen, auch therapeutischen Gesprächen, uneindeutige Symptome, bestimmte Aspekte so umgedeutet, eingeordnet werden, dass daraus die Geschichte eines langdauernden rituellen Missbrauchs entsteht.
In der UKE-Studie von 2018, da taucht auch diese Zahl auf. Roundabout 5%. 4,6, wenn man ganz genau sein will. Wir haben die zentralen Köpfe des UKE-Teams angefragt. Keiner wollte mit uns sprechen. Mokros Stellungnahme tritt einen akademischen Schlagabtausch los. Es erscheinen Artikel im Spiegel und Kommentar folgt auf Stellungnahme, folgt auf Replik. Und ziemlich schnell, da beteiligen sich auch die unabhängige Kommission und Silke Garleitner an der Debatte. Sie haben nämlich das UKE-Team beauftragt und die Studien finanziert. In einer Stellungnahme schreibt die Kommission einen Satz, den Silke Garleitner in unserem Interview fast wortgleich wiedergibt.
Eine polarisierte Debatte und eine pauschalisierte Diskreditierung von Fachleuten oder Forschungsmethoden oder den Betroffenen trägt hier wenig zur Aufklärung bei.
Und direkt dahinter schreibt die UKASK, diese aktuelle Auseinandersetzung ist aus Sicht der Kommission ein Rückfall in die sogenannten Memory Wars der 1990er Jahre in den USA. Die Memory Wars sind ein Krieg, der vor allem im Elfenbeinturm der Wissenschaften ausgetragen wurde. Und immer noch wird. Da ist die eine Seite, die sagt, man könne Erinnerungen an schlimmsten Missbrauch verdrängen und sich jahrelang, zum Teil Jahrzehnte, nicht mehr dran erinnern. Und die andere, die sagt, diese Erinnerungen vermeintlicher Opfer, die nach vielen Jahren und oft in einer Psychotherapie auftauchen, die beruhen sehr wahrscheinlich auf Suggestion und sind Scheinerinnerungen. Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte geben allerdings schon lange einer Partei recht. Dass jemand ein traumatisches Erlebnis vergisst, gilt als sehr unwahrscheinlich. Tatsächlich passiert genau das Gegenteil. Die Betroffenen können das Erlebte nicht vergessen und leiden sehr oft an Flashbacks. Die traumatischen Erinnerungen kommen manchmal wie aus dem Nichts hoch und mit ihnen die ganzen Gefühle des Traumas. Die Memory Wars aber, die haben sich seit den 90er Jahren im Grunde verselbstständigt. Die Idee, dass Erinnerungen unzugänglich verschüttet werden können, die hält sich sehr hartnäckig in den Köpfen vieler Menschen. Und vor allem in bestimmten Kreisen von TraumatherapeutInnen. Die Memory Wars sind aber nur die Spitze. Der Eisberg bildet sich schon Ende der 80er Jahre in den USA. Als eine Art Massenpanik. The Investigative News Group presents the Geraldo Rivera. Im Herbst 1988 läuft eine der bis dahin erfolgreichsten TV-Shows der US-Geschichte. 50 Millionen Menschen verfolgen im Fernsehen den Fernsehstar Geraldo Rivera. Das Thema der Sendung ist der grassierende Satanismus im Land.
Whether a Satan exists is a matter of belief, but we are certain that Satanism exists. To some it's a religion. To others it's the practice of evil.
In seiner Satanismus-Show sucht Rivera das Extrem. Heute würde man sagen, er serviert alles, was klickt.
You have to give a blood sacrifice to Satan. It's supposed to keep you protected. It's supposed to keep you pure.
Possessed by an obsessive fascination with sex and drugs. And yes, heavy metal, rock and roll.
Blutopfer, Drogen, Sex und Heavy Metal. Er präsentiert Fälle, die vermeintlich einen satanistischen Hintergrund haben.
We have seen that Satanism can be linked to dope and to pornography, child abuse and to murder. It has led seemingly normal teenagers.
Rivera's Show wird stilprägend für TV-Dokus dieser Zeit. Sie alle haben gemeinsam, unkritisch über ein Phänomen zu berichten, für das es keine Beweise gibt. Dennoch treibt es viele AmerikanerInnen regelrecht in den Wahnsinn. Bis in die Mitte der 90er Jahre erhalten MitarbeiterInnen von Polizei und Psychiatrien über 12.000 Meldungen von satanistischer ritueller Gewalt. Keine einzige davon erweist sich als begründet. Und so geht das Phänomen als Satanic Panic in die Geschichte ein. Bei dieser Massenpanik spielen PsychotherapeutInnen von Anfang an eine wichtige Rolle. So wie Dee Corydon Hammond in der Rivera Show.
We are now hearing these reports from literally hundreds of therapists in every part of the United States.
Hunderte KollegInnen würden sich bei ihm melden, weil PatientInnen zu ihnen kämen, die von satanistischem Missbrauch betroffen seien. Hammond ist eine zentrale Figur bei der Verbreitung einer Verschwörungstheorie, die bis heute lebendig ist. 1992 spricht er auf einer Konferenz für TherapeutInnen. Es geht um brutale rituelle Gewalt, um Programmierung und um eine Elite, die all das im Untergrund organisiert. Mit Hilfe von Hypnose will Hammond bei Betroffenen an Erinnerungen gekommen sein. Für ihn ist klar, Die multiple Persönlichkeitsstörung seiner Patientinnen, die hängt zusammen mit satanistischen Kulten. Sie ist durch Folter bewusst erzeugt worden.
If anything meaningful comes out in a patient who's being monitored like that, from what I've learned thus far, they're tortured with electric shocks.
An sich tritt Hammond wie ein Experte auf. Nur irgendwie hat alles mit Nazis zu tun.
They not only get out rocket scientists, but they also get out some Nazi doctors who have been doing mind control research in the death camps.
Diesen Floh, den setzt Hammond Tausenden von Therapeutinnen ins Ohr. In Seminaren, Vorträgen und Weiterbildungen. Und sein Gedankencocktail aus ritueller Gewalt und multiplen Persönlichkeiten, der schwappt Anfang der 90er Jahre auch nach Deutschland über. Sogar der Part mit den Nazis. Zumindest scheint Leonies Ärztin in Bonn, Angelika Eibach-Bialas, immer noch davon überzeugt zu sein.
Hitler hat ja die eigentliche SS relativ spät gegründet. Und das sind wie aus dem Nichts, waren da auf einmal 2000 Männer da, im besten Alter. Und da kann man ruhig annehmen, dass sie sich alle aus diesen Kreisen rekrutieren. Also man nimmt schon an, dass es da eine Verbindung gibt, dass also auch Hitler eine Verbindung irgendwie hatte in die Richtung.
Die Legende über rituelle Gewalt und Persönlichkeitsspaltungen, die führt schon lange ein Eigenleben. An einem Ort, an dem sie ungestört gedeihen kann und wo sie kaum droht, jemals auszusterben. In den Medien.
Deutschlandfunk. Doku.
Zum Beispiel im Deutschlandfunk.
Es war Kinderhandel, es war rituelle Gewalt.
Susanne Neumann in ihrem Erinnerungsprotokoll.
Folgende Anlässe wurden für Satanskulte genutzt, um mich zu ängstigen und damit mundtot bzw. schweigsam zu halten. Halloween, die Walpurgisnacht, Weihnachten, Ostern, Pfingsten.
Dieses Feature veröffentlicht der Deutschlandfunk 2019. Im Frühling 2024 läuft es erneut als Wiederholung. Darin kommen mehrere Opfer satanistischer Kulte zu Wort. Die Erinnerungen an das Geschehene haben sie erst viele Jahrzehnte später erlangt. Der Beitragstitel lautet Teufelsmütter und er ist immer noch online.
WDR 5.
Und das hier ist noch ein Feature. Diesmal vom WDR aus dem Jahr 2021.
Gruppierungen, die diese Formen von Gewalt ausüben und Kinder wie Ware benutzen, die nehmen eine Diss bei den Betroffenen oft nicht einfach billigend in Kauf. Sie schaffen sie absichtlich und nutzen sie für ihre Zwecke. Wie machen sie das?
Durch Folter. Schlichtweg durch Folter.
Und hier interviewt Zeit Online die deutsche Traumatherapeutin Michaela Huber.
Und dann haben wir festgestellt, dass viele Täter dazu übergegangen waren, die Kinder regelrecht zu foltern. Sie abzurichten wie einen Schäferhund auf dem Hundeplatz.
Das Video ist von 2020 und immer noch auf YouTube.
Mit Methoden von hungern lassen, dürsten lassen, einsperren, enorme Schmerz zufügen, Elektroschocks, Nadeln überall hin. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen.
Seit Jahren dürfen in deutschen Medien vermeintliche Expertinnen ziemlich ungefiltert zu Wort kommen. Prominent platziert, in Beiträgen, mit viel Reichweite. Wie Böhmermanns Team auch schon, haben wir rund ein Jahr später nochmal alle Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt angefragt. Das Ergebnis ist nach wie vor, es liegen keine Fälle vor, die als rituelle Gewalt klassifiziert werden könnten. Dabei müsste die Grausamkeit der Foltermethoden, zum Teil ja sogar Morde, Spuren hinterlassen. In dem WDR-Feature, da berichtet eine Betroffene ritueller Gewalt zum Beispiel von Menschenopfern, dem Töten von Säuglingen. In dem Fall ihre eigenen Kinder.
Das erste von diesen Kindern kam lebend zur Welt und wurde dann sofort geopfert. Und das zweite kam tot zur Welt, wurde aber auch sofort geopfert.
Der WDR selbst räumt in dem Feature ein,
strafrechtliche Beweise für diese Taten bzw. für Netzwerke in Deutschland gibt es jedoch nicht.
Als Expertinnen sprechen in diesem Beitrag übrigens Ellen Engel, die Rechtsanwältin, die auch Leonie betreute, Eva Lauer von Lübcke von der Emanuel-Stiftung und Susanne Nick, eine der AutorInnen der UKI-Studien. An dieser Stelle ist wichtig klarzustellen, natürlich gibt es organisierte Gewalt an Kindern, Menschenhandel und Ausbeutung. Das ist alles vielfach dokumentiert. Und es gibt Fälle, in denen organisierte Gewalt in einer Sekte stattfindet. Und ja, viele Opfer organisierter oder sexualisierter Gewalt berichten auch von Einschüchterungen, von Manipulationen. Das ist ein Grund, warum sich Betroffene lange nicht trauen, sich Hilfe zu holen. Was es aber nicht gibt, brutalste Folter und Morde, die unsichtbar im Untergrund passieren und an die die Opfer jahrzehntelang keine Erinnerungen haben, weil ihre Persönlichkeiten zersplittert und programmiert sind. Das, was einige Medien und die UCASC-finanzierten Studien da verbreiten, das ist ein jahrzehntealter Mythos. Ein Mythos, der verletzliche Menschen wie Leonie in Pseudotherapien manövriert. Und einer, den die UCASC durch ihre Forschungsaufträge aktiv am Leben hält. Am Beispiel der UKE-Studien wird nämlich deutlich, irgendwie ist da bei der UCASC ein Kurzschluss in der Argumentationsleitung. Eine Art gedanklicher Kreisverkehr. Denn der Forschungsauftrag, der hat ein Problem. Die Menschen, die ihn vergeben haben, sind zum Teil dieselben, die die Forschung ausführen oder in wissenschaftlichen Begutachtungsverfahren darüber urteilen, ob die Studie nach wissenschaftlichen Standards ausgeführt wurde. Hier hakt mein Kollege Sören Musial genauer nach, in unserem Gespräch mit Silke Garleitner von der UCASC. Es geht um den Leiter der UKE-Studien, Per Brieken.
Ich habe mir mal angeguckt, wo die Sachen erschienen sind. Und unter anderem sind die erschienen in der Zeitschrift für Sexualforschung, wo Per Brieken Mitherausgeber und in der Redaktion ist. Es erschien in der Zeitschrift PTT, Persönlichkeitsstörung, wo Per Brieken Mitherausgeber ist. Und natürlich auch in Trauma und Gewalt, wo Per Brieken im Beirat ist und sie Mitherausgeberin sind. Ich bin nicht im akademischen Bereich tätig, aber wie unabhängig sind dann in solchen Fällen wirklich die Begutachtungsverfahren, habe ich mich gefragt.
Garleitner sagt,
die Peer-Reviews werden von unabhängigen Personen gemacht. Darauf habe ich keinen Einfluss als Herausgeberin.
Und die 5%, die Garleitner und Lauer von Lübcke immer nennen, die kommen aus dem Bilanzbericht der UCASC selbst. Die UKE-Arbeitsgruppe greift in ihren Studien die Zahlen der UCASC lediglich als Tatsachenbestand auf. Eine andere Quelle für die 5% ist die Statistik des Fonds sexueller Missbrauch. Opfer sexualisierter Gewalt können dort Gelder beantragen, zum Beispiel um eine Therapie zu bezahlen, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Eigentlich eine gute und wichtige Sache. Die Zahlen, die der Fonds zu Opfern ritueller Gewalt veröffentlicht, die schwanken sehr.
Die Zahlen dort sind eigentlich ziemlich gleichbleibend immer bei 5% gewesen.
Diese Aussage von Eva Lauer von Lübcke ist schlicht falsch. 2023 waren es zum Beispiel 0,2% der Anträge. Im Jahr davor unwesentlich mehr. Menschen, die für die Anerkennung der rituellen Gewalt kämpfen, zitieren aber immer wieder diese 5%, obwohl sie es besser wissen dürften. Und es sind immer die gleichen, die Dinge erzählen, die längst, zum Teil seit Jahrzehnten, widerlegt sind. Was am Ende bleibt, sind die Menschen, die berichten, dass ihnen rituelle sexuelle Gewalt angetan wurde. Die fast immer angeben, unter einer dissoziativen Identitätsstörung zu leiden. Menschen wie Amelie.
Die Vermutung war auch bei mir irgendwie, dass es Anteile gibt, die programmiert sind. Und es gab eben auch so kontrollierende Anteile und Anteile, die von Tätern eben programmiert sind.
Was außerdem bleibt, ein System aus Psychotherapiepraxen, Krankenhäusern und Beratungsstellen, das sich auf die Fahnen schreibt, Menschen wie Amelie zu helfen.
Also wenn man in dieser Bubble ist, kennt man die Klinik.
Amelie ist Anfang 20, als sie die Diagnose dissoziative Identitätsstörung bekommt.
Ich weiß auch nicht, weil ich war ja am Anfang so total dagegen und war ja irgendwie, ich dachte, das kann überhaupt nicht sein, so ein Crutch. Ich wusste nicht, ist das, was ich denke, richtig oder falsch? Ist meine Erinnerung richtig oder falsch? Ist mein Leben überhaupt so, wie es ist? Und wenn es stimmt, was bedeutet das für mein Leben? Und wenn es nicht stimmt, warum produziert mein Hirn sowas?
Die Antworten auf diese Fragen, die kommen Amelie nach einer monatelangen Traumatherapie. In einer renommierten Klinik. In Dresden. Und diese Verschwörungstheorie, die ist nicht nur in den Köpfen einzelner Therapeutinnen.
Also eigentlich muss man sagen, da hat die WHO wirklich in dem Punkt versagt.
Diese Verschwörungstheorie, sie hat es bis in die Weltgesundheitsorganisation geschafft. Sie steckt im System. Nächstes Mal bei Geteiltes Leid. Die Namen der Menschen, die wir in diesem Podcast erwähnen, sind uns bekannt. Aus presserechtlichen Gründen dürfen wir manche nicht öffentlich nennen. Familie Bartel und Amelie heißen in Wirklichkeit anders. Geteiltes Leid ist eine Produktion von Andan. Autorin bin ich, Olga Herschel. Story Editor Keschrau Beros. Recherche und Producer Sören Musial. Redaktionelle Mitarbeit Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik Yannick Werner. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer. Executive Producers Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Projektleitung bei Arbeit und Leben Thüringen Johannes Chemnitz. Cover Art RAM Studio. Wir danken allen, die sich für diesen Podcast uns anvertraut und mit uns gesprochen haben. Der Podcast Geteiltes Leid entstand im Rahmen des Projekts Hast du schon gehört, welches durch das Programm Demokratie im Netz der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde und vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben umgesetzt wurde. Zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Arbeit und Leben Thüringen haben wir vor einiger Zeit ein interaktives Hörspiel zu diesem Thema gemacht. Unter www.unter-verdacht.de könnt ihr es hören.